Damit begonnen die Geschichte von Äthiopien, dass dort zwei Deutsche oder Schweizer die große Sehnsucht hatten, das Evangelium nach Äthiopien zu tragen. Äthiopien war immer interessant, ein geheimnisvolles Land, durch seine Lage hoch auf den Bergen interessant, war ja nie eine Kolonie gewesen. Und man wusste, dass es dort Christen gibt, war ja natürlich interessant von der Königin von Saba her, dann natürlich von den Kämmerer aus dem Mohrenland. Man wollte wissen, was es dort überhaupt mit dem Evangelium auf sich hat. Man kannte diese koptische Kirche, die sich sehr verschlossen hat gegen alle Einflüsse vom Ausland. Und der Erste, der sich im Auftrag der Mission dorthin gewagt hat, war der Samuel Gobat, der Vater von der Dora Rappert. Samuel Gobat. Der war ein Deutschschweizer, sprach fließend Französisch, und er wurde dorthin gesandt nach Äthiopien, aber er hat zunächst versucht, sich die Unterstützung der Regierenden zu sichern. Das war ganz arg schwierig. Er kam vom Roten Meer her. Ist interessant, wir sind dort schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ostafrika, war damals gar nicht das Evangelium durch Mission verbreitet worden. Das lag daran, weil der Suezkanal noch nicht eröffnet war. Erst durch die Eröffnung des Suezkanals ist Ostafrika in überhaupt ins Blickfeld Europas getreten. Vorher hat man viel mehr natürlich schon in Indien missioniert, in Asien, in China und so weiter. Ostafrika war ganz vergessen. Aber dieser Samuel Gobat hat viele Jahre dort gewirkt. In einem ersten Einsatz musste er abbrechen. Er hat gar keine Erfolge gehabt unter unendlichen Leiden, verfolgt von Räubern und in Hitze und durch die Wüste gezogen, dann wieder alle Literatur verloren, dann wieder die Enttäuschung erlebt von den Regierenden. Er ist das zweite Mal dann noch einmal mit seiner Frau hingezogen. Die Frau war eine Tochter des Zellers, der in Männedorf, in Beugen dieses große Erziehungsheim aufgebaut hat, der das Lied gedichtet hat. Zeige deines, treuer Heiland, wir sind hier, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Aus diesem frommen Haus, dieses Knabenerziehers Zeller, hat er seine Frau geholt und sie haben dann sich verstecken müssen, 2 Jahre lang. So waren sie von der orthodoxen Kirche und den Regierenden verfolgt und sind dann in einem ganz abenteuerlichen Marsch, haben sie sich zurückgezogen, konnten ihr Leben nur noch retten, indem sie nach Kairo sich durchgeschlagen haben. Eine erschütternde Geschichte. Auf diesem Marsch war das eine Kind, das einzige Kind, das sie hatten, todkrank an der Hirnhautentzündung. Es war schrecklich durch die Wüste, die heiße Wüste. Die Frau wollte nimmer. Ich gebe auf. Samuel Gobat sagte später, ich habe meine Frau anbrüllen müssen. Sie ist ihm schwer gefallen. Und als sie dann in Kairo ankam, war das Kind tot. Er schildert das erschütternd, auch das Leben der Missionar, das Opfer, wie die Frau diesen in der Hitze schnell verwesenen Leichnam auf ihrem Schoß hat, bis sie endlich die Sterbeurkunden bekamen und das Kind beerdigen konnten. Das war ein gescheiterter Versuch, in Äthiopiens Evangelium zu verkünden. Nein, nicht bloß 2 Deutsche, es sind natürlich noch viel mehr. Es war dann Louis Harms, der Evangelist von Hermannsburg. Der hat ein Schiff bauen lassen, die Kandake, Erinnerung an die Königin von dort, an den Kämmerer aus dem Mohrenland, Kandake, und hat das Schiff so genannt und hat junge Männer zugerüstet. Das war ja interessant. Louis Harms hat eine ganz interessante Missionsarbeit gehabt. Die durften gar nicht landen in Äthiopien. Dann sind sie weitergefahren und haben eine große Missionsarbeit in Südafrika aufgebaut. Das war der Anfang der lutherischen Kirche von Südafrika, die heute noch eine große Bedeutung hat. Aber der dritte, von dem ich Ihnen erzählen will, war einer von Tübingen, ein Bauernjunge aus Derendingen, da wo das Albrecht-Bengel-Haus heute steht. Das war Ludwig Krapf. Er wurde auch ausgesandt, damals von der englischen Missionsgesellschaft. Es gab damals noch gar keine deutsche Missionsgesellschaft, die ihn richtig aussenden konnte. Ludwig Krapf ist nach Ostafrika gekommen und hat 6 Jahre lang sich bemüht, diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Es war schon eine abenteuerliche Fahrt auf dem Mittelmeer ist ein Freund, ein Mitmissionar gestorben. Er musste dann auch in Marseille die Beerdigung in Gang bringen. Und der sterbende Missionar hat noch so viel von seiner Braut erzählt, die er zurückgelassen hat. Das hat den Ludwig Krapf so gerührt, dass er später diese Braut geheiratet hat, ohne sie je gesehen zu haben. Das wurde dann die Frau von dem Ludwig Krapf. In der Mission war es ja immer so, es waren oft gar keine schlechten Ehen, sie waren mit Vernunft und Gebet gestiftet und ruhten nicht bloß auf Romantik. Aber wenn man die Geschichte nun liest, dieser 6 Jahre, da gibt es die Biografie von Ludwig Krapf, der ja seine Tagebücher geschrieben hat, die auch jetzt noch einmal gedruckt wurden in einer sehr kostbaren Ausgabe. Dieser Ludwig Krapf hat unheimlich Schweres auf dieser Reise erlebt. Es waren ihm die Wege versperrt und er hat einfach gesagt, ich muss in dieses Land das Evangelium hineintragen. Er sagte, vergebliche Unternehmungen sind gar nicht schlimm, auch wenn die Wege versperrt sind und die Türen verriegelt sind. Ich will hineingehen. 1837 hat er dann gesagt, je schwieriger der Dienst ist, umso gewisser ist, dass Gott ihn gerufen hat. Und er sagte, der Glaube sieht alles ganz anders an. Mission ist immer Gottes Gebot. Und wenn vom Äußeren her der Widerstand ganz arg groß ist, dann ist erst recht von Jesus her die Pflicht da, dass wir alles wagen. Wenn auch unser Leben in jeder Hinsicht voller Entbehrungen ist, schreibt er, würden wir doch unsere Stellung nie mit irgendeiner irdischen Krone vertauschen. Die Hoffnung dieser ersten Missionare war immer wieder, man könnte die alte koptische Kirche zu neuem Leben erwecken. Das war in der Missionsgeschichte immer ein Traum, aber es blieb ein Traum. Das ist ein harter Satz, eine harte Erfahrung. Tote Kirchen kann man nicht auf Kommando erwecken. Es ist ein besonderes Wunder, wenn Gott das tut. Man hat es auch im Kaukasus versucht, beim Grafen Zaremba und so weiter. Es war immer die Erfahrung, die alten Kirchen lassen sich nicht erwecken. Man kann nicht kommen und Ärmel hochkrempeln, hau ruck, jetzt komme ich und jetzt fängt das neue Leben an. Sie haben ja oft auch in ihren Örtern, an ihren Plätzen, in ihren Gemeinden, in denen sie stehen, dieselbe Erfahrung gemacht wie diese Missionare. Ludwig Krapf ist 6 Jahre lang kreuz und quer durch Äthiopien gereist. Und er wurde bekämpft von den äthiopischen Priestern, die ihn verflucht haben. Sie haben er schreibt in seinem Tagebuch, dem Satan ihre Seelen übergeben, ihre Leiber den Hyänen, ihr Eigentum den Dieben. Jeder, der sich ihnen nähere, soll demselben Bann verfallen. So das Zitat von Ludwig Krapf. Zwei Mitmissionare, die mit Krapf gereist waren, gaben auf, Krapf kämpfte weiter und schon auf den Schiffsfahrten im Roten Meer war er oft dem Tod nah, wochenlang todkrank und zu schwach, um etwas zu tun. Er hat viele schwere Tropenkrankheiten durchlitten, vertrieben von Soldaten der abessinischen Fürsten, gefangen genommen und wieder dann durch Gebiete gewandert, allein unter Hyänen und Löwen, in der glutheißen und erbarmungslos kalten Wüste, in der Nacht dann gereist, beraubt aller seiner Medikamente gestohlen. Er war glücklich, wenn er irgendwo einen Stall fand, im Ungeziefer oder wenn er eine Mahlzeit bekam vom Fraß, das die Schweine aßen. Und dennoch hat es Krapf als ein ungeahntes Vorrecht empfunden, für seinen Herrn im Missionsdienst stehen zu dürfen. Und er war erschüttert, wie gerade diese orthodoxen Priester das Evangelium von sich gewiesen haben in dieser abessinischen Staatskirche. Und er hat gehofft, das war sein Traum, dass diese Galas, das sind die Oromos auch genannt, die Galas, die spielen heute noch eine große Rolle, das sind ganz kämpferische Soldaten dort, dass dieses wilde Volk für Jesus gewonnen werden konnte. Er hat immer geträumt, was wird das einmal sein, wenn das Jesus-Jünger werden und wenn das die Evangelisten Afrikas werden sollen. Er hat versucht, vom Norden her, vom Meer her, von allen Seiten in dieses Land einzudringen. Auf einer der Expeditionen hatte dann seine Frau eine Frühgeburt und er hat die Führer, diese Leiter der Karawane gebeten, sie mögen doch wenigstens einige Stunden warten. Die haben ihn nur ausgelacht. Er hat das totgeborene Kind dann nur rasch unter einem Haufen Steine beerdigen können, damit die wilden Tiere den Leichnam nicht fressen. Und dann ist er mit der Wöchnerin aufgestanden und weitergezogen und schrieb, ich kann Gott nur danken. Niemand wird zu Schanden, der auf Christus traut. Das ist so groß, wie der Glaube da durchtritt und er durchblickt und sich nicht aufhalten lässt durch die Widerstände. Und nach 6 Jahren hat er aufgeben müssen. Es gab keine offene Tür mehr in diesem Land Abessinien. Erst 100 Jahre später sollte sich Abessinien öffnen. Oder Äthiopien, wie wir heute sagen. Ich möchte noch kurz die Geschichte wenigstens noch ein Stück weit weiter erzählen von Ludwig Krapf. Er war ja dann in Mombasa, der Hafenstadt, die wir aus dem Tourismus heute kennen, am Indischen Ozean. Und dort wurde seine Frau so schwer Malaria krank und er auch. Er konnte nicht aufblicken, ob sie noch atme, als sie starb. So lag er neben ihr, er hat sich dann nochmal auf die Beine gestellt am nächsten Tag und ist ans Grab gegangen. Wenn Sie einmal die Gelegenheit haben, die Touristen machen das ja, nach Mombasa zu kommen, da steht ein riesiges, großes Steinkreuz zur Erinnerung an Ludwig Krapf. Die Kenianer haben es aufgerichtet. Jedes Schulkind in Kenia kennt den Namen Ludwig Krapf. Wenn Sie mal irgendwo einen Kenianer treffen, fragen Sie nach Ludwig Krapf. Jeder Kenianer weiß es. Weil er sich solche Verdienste um die Swahili-Sprache erworben hat. Ein großer Sprachforscher ohnegleichen. Sein Schmerz war es nur, dass er in vielen Jahrzehnten nicht einen Menschen zu Jesus führen durfte, außer einen Schwerkranken, der kurz später starb. Eigentlich eine erfolglose Arbeit, aber er sagte immer, nein, meine Arbeit wird einmal Frucht tragen. Ihr werdet sehen, das Evangelium wird über Ostafrika hinwegfließen, wie ein breiter Strom. Heute sind in Kenia 80% der Bewohner Christen. Er hat nichts davon gesehen. Er starb in Korntal zur Gottesdienstzeit auf den Knien betend wie einst Livingston. Interessant, ich kann nichts mehr erzählen von den schweren Reisen von Ludwig Krapf in dem Gebiet, was heute Kenia ist. Sie sind hinuntergereist bis an das Kap Delgado, das an Mosambik schon angrenzt, hat die ganzen Wege erforscht für die künftige Missionsarbeit. Aber es war Äthiopien verschlossen. Ich muss mich heute beschränken auf Äthiopien. Mein Herz geht durch. Und ich wollte weiter erzählen, wenn endlich kommt die Stunde Äthiopiens. Es begann nochmal an einer anderen Ecke Afrikas. Da war ein amerikanischer Missionar, eigentlich ein Kanadier, der von schottischer Abstammung war, Gowan. Dem hat Gott die Last aufs Herz gelegt vom nördlichen Nigeria. Wissen Sie, wo das liegt? Nördliches Nigeria. Damals war ein Drittel der Bevölkerung Nigerianer. Heute ist ein Viertel der Bevölkerung Afrikas sind Nigerianer. Ein Riesenstaat. Und der Gowan hatte keine Mission gefunden in Amerika, die ihn sendet in dieses Gebiet. Jeder sagt, das ist verrückt, ins nördliche Nigeria, da kann man überhaupt nicht gehen. Damals sagte man zu diesem Gebiet Sudan. Das war der ganze anglo-ägyptische Sudan, das gibt's auch schon. Und dann der Sudan hat sich damals über ganz Afrika praktisch an der Sahara hinüber durchgezogen, dieses Gebiet, das an die Sahara angrenzt, da wollte dieser Gowan hin. Und die Mutter von dem Gowan, interessant, was eine Mutter kann, die hat es bewegt. Mein Sohn hat einen klaren Ruf von Jesus, ich muss einen finden. Und die sagten, wir haben der Heilsarmee so einen netten Offizier, Roland Bingham. Und den lade ich mal zum Kaffee ein und dem sage ich das, was dir auf dem Herzen liegt. Und das Kaffeekränzchen hat stattgefunden und 14 Tage später ist Roland Bingham nach Nigeria ausgereist. Wir sind jetzt wo ganz anders in Afrika. 3 Missionare aus Amerika sind losgezogen. Der Roland Bingham wurde krank. Schon an der Küste musste er zurückbleiben, schwer Fieber. Die 2 anderen sind losgezogen und nie mehr zurückgekommen. Gowans kam nicht mehr zurück. Roland Bingham ging heim und sagt, was soll ich tun? die Missionare, die dort im Süden an der Küste waren, ihr seid verrückt, ihr seid junge Leute, ihr habt einen Spleen, ihr schafft das nie. Eure Enkel werden das nie schaffen, das kann ein Weiser nie, in diese Hölle vom nördlichen Nigeria hineinzugehen, in diesen Sudan. Und der Roland Bingham hat eine Mission gegründet, und deshalb muss ich es jetzt erwähnen, die Sudan Interior Mission. Das ist wieder dieser Sudan, und dachte dabei eigentlich nur an dieses Gebiet im nördlichen Nigeria. Er hat wieder drei Leute gesucht, sie sind losgezogen, sie kamen bis zur Hauptstadt Lagos, sie sind weiter in den Norden gezogen, und wieder ist die Expedition gescheitert. Sie waren mutlos und sagten, es hat gar keinen Wert, diesen Weg zu gehen. Die Missionare sagten noch einmal, ihr seid tollkühn, sowas kann man nicht tun bei diesen Fieberkrankheiten. Und Roland Bingham sagte, ich gebe nicht auf, und er hat dann zum dritten Mal es gewagt. Und da haben sie eine Missionsstation gegründet. Nach 4 Jahren war nur noch einer da, Roland Bingham, der Gründer dieser Sudan Interior Mission. Wir sind jetzt im Jahre 1901. Da ist erst das alles passiert, wenn Sie so Ihre Lebensdaten zurückrechnen. Heute ist in diesem Gebiet die Sudan Interior Mission, ist ja die größte Mission, die SIM, die größte evangelikale Mission auf der ganzen Welt, mit etwa, glaube ich, fast 3000 Missionaren. Und dort in Nordnigeria sind die Evangelical Churches of West Africa, alle SIM-Gründungen. Willi Ehret war ein DMG-Missionar, der dort gearbeitet hat, eine ganze Reihe deutscher Missionare, auch noch in unseren Tagen in diesem Gebiet, die ganz stark in das muslimische Gebiet hineingereicht haben. Dort sind jetzt die großen Übergriffe gewesen der Moslems. Dort sind viele Christen ums Leben gekommen in den letzten 2 Jahren durch die radikalen Moslems, unzählige Kirchen niedergebrannt. Das ist eine der lebendigsten Kirchen dieser Welt. Die haben über 1000 Missionare dort von Nordnigeria ausgesandt in Gebiete, wo der Name Jesu nicht gepredigt wurde. Und dieser Roland Bingham, die dort in Norden Nigerias um 1901 die ersten Gemeinden gegründet hat, der war wenig später, es ist etwa im Jahr 1927, in einer Zeitschrift auf die Berichte gestoßen eines Arztes, Dr. Lembi, der in Äthiopien drüben die Aufgabe schilderte, dort muss man das Evangelium von Jesus predigen. Der Dr. Lembi war wieder ein Amerikaner, der eigentlich in dem, was heute der Staat Sudan ist, also südlich von Ägypten, in dem Gebiet zwischen Ägypten und Äthiopien gewirkt hat. Dort gibt es ja auch lebendige Gemeinden, die von der SAM gegründet wurden. Die SAM ist eine Mission, mit der etwa die DMG, die Liebenzeller-Mission, aber wir besonders auch von christlichen Fachkräften international eine ganze Reihe von Mitarbeitern in dieser Mission haben. Das ist eine wunderbare Bibelmission, ist mit einem klaren Auftrag und einem Feuer und einer großartigen Organisation. Und dieser Dr. Lembi als Arzt, der hat immer gesagt, ich muss irgendwie den Zugang finden, und ihm war es gelungen, ganz im Westen, also im äußersten Teil von diesem Äthiopien, eine kleine Station zu begründen. Und er hat immer gehofft, wann schafft der Herr diese Möglichkeit, dass ich nach Äthiopien eintreten kann. Der Roland Bingham hat diese Berichte von dem Dr. Lembi gelesen, hat diese Versuche verfolgt, wie wird das auch laufen, gibt es einen Zugang nach Äthiopien. Der kam auf eine ganz merkwürdige Weise. Ein äthiopischer Gouverneur, Adoptivsohn des äthiopischen Kaisers, ist zufällig in dieser Stadt, wo der Dr. Lembi seine Missionsstation hat. Und in der Nacht schickt er einen Soldaten zu dem Dr. Lembi, komm ganz schnell und hilf unserem Chef, der war Armeegeneral, der ist am Sterben. Dr. Lembi kam und sagt, was ist denn passiert? Und er sagte, ihm sei ein ganz schreckliches Ungeheuer ins Ohr eingedrungen, und das bohre sein ganzes Gehirn auf, und das sei ein Kind des Todes, und es seien rasende Schmerzen. Der Dr. Lembi hat eine Pinzette genommen, hat einen kleinen Käfer aus dem Ohrkanal rausgeholt und sagt, alles okay. Aber der Armeegeneral war begeistert und sagte, er hat mein Leben gerettet. Wenn der Arzt nicht gewesen wäre, was kann ich tun? Dr. Lembi sagte, Sie können was ganz Einfaches tun. Ebnen Sie mir den Zugang nach Addis Abeba. Ich habe die Sehnsucht, nach Addis Abeba zu gehen. Ich will den Kaiser sehen. Das ist gelungen. Der dankbare Gouverneur hat den Weg geebnet, und Dr. Lembi kam nach Addis Abeba, und der Kaiser Der äthiopische Kaiser war beeindruckt, wie er die Berichte gehört hat seines Generals und sagte, ja toll, was Sie alles können. Können Sie nicht hier ein Hospital begründen? Na, wie soll das denn gehen, ein Hospital zu bauen in Addis? Aber Dr. Lembi sagt, ja, ich habe kein Geld, aber ich will mal gucken. Und dann hat die amerikanische Regierung, der amerikanische Präsident, sehr viel Mittel beigesteuert und es ist das erste evangelische Hospital 1927 in Addis Abeba eröffnet worden. Die Kämpfe mit der orthodoxen Kirche, mit den koptischen Mönchen, das war noch wie eh und je. Die waren feindlich und haben das natürlich nicht dulden wollen. Und der Dr. Lembi sagt, das hat überhaupt nur einen Wert. Wir machen gar nichts in der Hauptstadt, es gibt nur unnützen Streit. Ich möchte ja in den Süden, wo die Stämme leben, die alle noch im Geisterglauben befangen sind. Ich will gar nicht da, wo die koptisch-orthodoxe Kirche ist. Es hat ja nie Sinn, im gleichen Gebiet noch einmal da zu missionieren, sondern ich will in den Süden, aber es gab gar keine Genehmigung und er hat immer wieder beim Kaiser von Äthiopien nachgefragt, ist es nicht möglich? Der Kaiser von Äthiopien hat dann nur eine Bedingung genannt. Du musst deine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgeben. Dr. Lembi hat dies getan, er hat die äthiopische Staatsangehörigkeit angenommen. Dr. Lembi hat später seine Memoiren veröffentlicht unter dem amerikanischen, englischen Titel A Doctor Without a Country, ein Doktor ohne Heimat. Denn später hat er seine äthiopische Staatsangehörigkeit verloren und es gibt in Amerika keine Möglichkeit, eine aufgegebene Staatsangehörigkeit wieder zu bekommen. Und dann hat der amerikanische Senat ein Gesetz für Dr. Lembi beschlossen, dass er wieder die amerikanische Staatsangehörigkeit bekam. Das war also schon vorgegriffen, wie Gott auch manchmal in die hohe Politik eingreift. Da Dr. Lembi sagte, ich will in den Süden, ist da nicht irgendeine Möglichkeit. Und dann sagten die Regierenden doch, wir geben dir Tiere, sie haben, was weiß ich, 66 Maultiere und 20 Pferde und alles, eine Expedition zusammengerüstet. Dr. Lembi ist mit 7 Missionaren dann in den Süden gezogen. Es ist bis heute nicht geklärt, warum dieser Führer, landeskundliche Führer, gar nicht dorthin ging, wo die Erlaubnis einzig bestand, nämlich in den Westen. Der ist nach Süden gegangen. Dr. Lembi hat immer wieder den Führer darauf aufmerksam gemacht, Sie führen uns einen falschen Weg. Er sagt, na, sorgen Sie nicht, ich weiß den Weg, Sie brauchen sich nicht sorgen, wir sind richtig. Es ging wochenlang in den Süden, da gibt es überhaupt keine Straßen, wo die gegangen sind. Und wie sie dann schließlich in der Stadt Sodo waren, das ist heute ein Zentrum der christlichen Missionsarbeit, der Missionar Hans Hagen, wenn Sie ihn kennen, der hat dort seine Heimat, und der Dr. Schmoll vom Schwarzwald, der ist auch ein Arzt, der dort sein Herz verloren hat in diese Stadt Sodo. Dort hat der äthiopische Gouverneur gesagt, ja, du bist Arzt, bleib hier, du bist willkommen und du kannst alles hier machen, ebenso in den Nebenprovinzen. Aber der Dr. Lembi hat gesagt, das nützt nichts, ich habe nur die Erlaubnis, dass ich ganz in den Westen gehe. Aber die Gouverneure hat gesagt, scher dich nicht drum, hier bei uns bist du willkommen. Wenn man zurückblickend jetzt das Ganze betrachtet, war das von Gott so wunderbar gefügt. Die ganzen Provinzen im Süden hatten Sprachen, die sehr ähnlich waren. Das war für die Missionare sehr leicht, diese Sprachen zu sprechen. Und dort im Westen war eigentlich gar keine Aufnahmebereitschaft, wo sie hätten hin sollen. Und sie haben dort, es war jetzt, wenn ich es recht weiß, waren es nur 4 Jahre, wo die Missionare wirken konnten. 9 Bekehrungen waren es. Und es waren genau 44 Christen, als die Italiener unter Mussolini Äthiopien überfallen haben. 1937. Erinnern Sie sich noch einige an diesen schmutzigen Krieg, den Mussolini vom Zaune brach gegen die wehrlosen Äthiopier unter Kaiser Haile Selassie? 44 Christen. Die amerikanische Regierung hat sofort telegrafiert, alle Missionare sofort zurück, die Italiener werden an den Missionaren blutige Rache nehmen. Und Roland Bingham hat seinen Missionaren telegrafiert, ihr steht unter einem größeren Befehl als dem des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Tut das, was Jesus von euch will. Sie blieben, bis die Italiener dann kamen und sie tatsächlich sofort des Landes verwiesen haben. Und die Missionare sagen, uns ist das Herz gebrochen. Wir ließen 44 unmündige Christen zurück in dieser Situation. Die Italiener haben alle Christen, dass man es nochmal weiß, was das faschistische Regime von Mussolini war, alle 44 Christen inhaftiert. Jeder Christ hat mindestens 100 Peitschenhiebe bekommen, einer 400. Eine ganze Reihe sind in der Haft gestorben, in einer blutigen Verfolgung. 1941 haben die Engländer dieser Herrschaft der Italiener in Äthiopien ein Ende gemacht. Und die Missionare kehrten zurück. Sie kamen in die Hauptstadt Addis Abeba und sie sagten, wir gehen in den Süden, ob wir noch jemanden treffen, ob sich jemand noch im Wald verstecken konnte. Und eines Morgens in ihrem Quartier schauen sie hinaus und dann sehen sie, wie Menschen herunterströmen den Berg. Sie sagen, wo wollen die hin? Ist da ein Markt oder was? Es waren Christen den Missionaren entgegengelaufen, um sie willkommen zu heißen. Aus den 44 waren 10.000 geworden. In der blutigsten Verfolgung. Ohne jede äußere Mittel. Wir sehen, wie der Gemeinde Jesu braucht keine weltliche Unterstützung, braucht keinen Raum der Freiheit. Was es braucht, ist konsequente Hingabe an Jesus und Treue im Dienst für ihn. Sie haben dann sofort angefangen, wieder die Gemeinden aufzubauen. Das, was für diese äthiopischen Gemeinden kennzeichnend ist, sie haben ganz viele Bibelschulen gegründet. Einfach auf ganz niedriger Basis, in den Dörfern und alle Mitarbeiter zugerüstet. In dieser Kirche, der Wort des Lebens Kirche, die haben die aufgeschlagene Bibel als Symbol, als Siegel, das ist auf all ihren Wappen drauf und das ist ihr Bekenntnis, wir wollen beim Wort Gottes bleiben und da wird jeder drin geschult. Er wird erst getauft, wenn er ein halbes Jahr sich im Glauben, in der Jesus-Nachfolge bewährt hat. Und diese Gemeinden sind jetzt von 1941 dann rasch gewachsen. Bei uns hat man von dieser Kirche gar nichts gehört. 1974 ist der Kaiser Haile Selassie gestürzt worden und es kam ein kommunistisches Regime und es begann eine grausame Verfolgung wieder dieser bekennenden evangelischen Christen im Süden, die sich überall in diesen animistischen Stämmen mit der Geisteranbetung verbreitet hatten, wo überall blühende Christengemeinden entstanden. Und das, was für die äthiopischen Gemeinden so typisch ist, jeder Christ, jede Gemeinde sendet einige Missionare aus. Da haben sie in ihren Räumen, haben sie entweder Foto hingemacht oder haben sie Namen hingeschrieben. Und wenn sie opfern sonntags, ist das immer für die Missionare. Und da sie kaum Geld haben in diesen armen Gebieten, bringen sie Lebensmittel. Ich habe erlebt, wo einer sein Jackett mitbrachte. Ein abgeriebenes Jackett, was es für ein Opfer war. Der andere bringt einen Huhn mit, damit die Sache Jesu laufen kann. Und 1974 haben dann die Kommunisten diese Gemeinden mit einer brutalen Verfolgung abgewürgt. Es hängt jetzt alles ganz eng mit der Entstehungsgeschichte unseres Werkes Hilfe für Brüder zusammen, wie wir begannen. Haben natürlich die viele Leute in den Kirchen gesagt, was wollt ihr denn? Wir haben Brot für die Welt und so. Aber Brot für die Welt hat ja sich gar nicht um diese missionarischen, evangelischen Gemeinden gekümmert, hat sich auch nie um die Ausbreitung des Evangeliums gekümmert. Und wie wir 1982, ich habe meine Frau damals mitgenommen, das war für uns unsere, ich konnte ja immer nur im Urlaub gehen, und da haben wir noch Leute vom Bayerischen Missionswerk, die ich noch gefragt habe, gesagt, es gibt solch eine Kirche in Äthiopien nicht. Wir wissen davon nichts. Es gibt eine lutherische Kirche, mit der waren sie sehr verbunden. Da ist auch die liberale Bibelkritik zu Hause gewesen, die Mekane-Jesus-Kirche. Aber von einer Wort-des-Lebens-Kirche wissen wir nicht, obwohl es natürlich die viel, viel größere Kirche ist. Wir dachten immer, wenn wir hinkommen, dann kommt raus, dass das Ganze nur ein Betrug war. Denn wir haben da die Bibelschulen unterstützt und wurden öffentlich in Kirchenblättern angegriffen. Die unterstützen Sachen, die es überhaupt nicht gibt. Das ist eine fingierte Sache mit dem Hilfebrüder. Und denen kann man nicht trauen. Und wir sind damals schweren Herzens hingeflogen und haben gedacht, vielleicht sind wir einem Flop aufgesessen. 1982. Wie ich neulich nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder nach Äthiopien kam, hat diese Kirche mir, meine Frau war da nicht dabei, ein Festessen groß eingeladen und sagt, du ahnst es nicht, was dein Kommen im Jahre 82 war. Da waren 2/3 aller Kirchen geschlossen. Über 1000 Kirchen von den Kommunisten geschlossen. Und wir hatten noch gar keine Verbindung ins Ausland. Und da kamst du und du hast gespürt, dass wir in der Not sind. Es war ja wirklich für mich ein Zufall. Ich sag mal, wie blinde Sau zum Eichele kommt oder so. Dass man da so von Jesus so geführt wird. Und wir sind damals in den Süden gereist. Ich vergesse das nie, wie wir in eine Bibelschule kamen, die noch arbeitete. Und da sagten sie uns, da saßen lauter Männer im besten Alter. Und da sagte der Leiter, ein Amerikaner, die zwei, die da in der ersten Reihe sitzen, wenn die morgen zurückgehen in ihr Dorf, werden sie sofort verhaftet. Ich sage, ja. Das ertragen die einfach so. Ja, du kannst nicht ahnen, wie das ist. Wie die im Gefängnis, die werden das ganze Gefängnis auf den Kopf stellen. Die werden missionieren, die werden ihre Lieder singen. Und dann erzählten sie, wie sie das machen. Mit einem Bekennergeist ohnegleichen, nie geklagt über die Schwierigkeiten. Es waren oft mehrere tausend Glieder dieser Gemeinde in den Kirchen. Sie hatten Glaubenskonferenzen mit mehreren tausend Menschen. Das Militär gekommen, hat sie eingekesselt. Dann sagten die, wir gehen nicht weg. Und die ganzen Tausende sind auf die Knie gegangen, haben stundenlang gebetet für die Soldaten, die sie gefangen nehmen sollten. Für die Soldaten war das furchtbar. Es waren ja vom gleichen Volk und die haben gebetet und um Liebe gebetet und kein einziger hat zugeschlagen oder hat irgendeinen Anlass gegeben für die Verhaftung. Es war bis zum Ende des kommunistischen Regimes eine ganz brutale Verfolgung, die über diese Kirche in Äthiopien hinwegging. Heute hat diese Kirche etwa knapp 5000 Gemeinden, die alle ohne große Verwaltung existieren, mit 196 Bibelschulen, die sie selber organisieren. Wir haben immer nur wieder geholfen beim Material, bei dem Schulungsmaterial, da wir haben verschiedene Missionare ihnen zur Verfügung gestellt, die ihnen helfen. Ich erzählte Ihnen neulich, wo uns Albrecht Schnell dieser Kirche geholfen hat, beim Obstanbau auf den 3000 Meter hohen Bergen, wo sie die schönsten Früchte, die schönsten Äpfel von Äthiopien produzieren, die in den First Class Hotels von Addis Abeba dann verkauft werden und angeboten werden. Eine wunderbare Sache, wie die Kirche gewachsen ist. Und was bis heute geblieben ist, sie hat ihren evangelistischen Eifer erhalten und ist tätig geblieben. Und jetzt kommt mein letzter Teil, den ich von Äthiopien erzählen muss. Das ist die größte evangelische Kirche Äthiopiens mit einem ganz raschen Wachsen, einer ganz nüchternen Bibelgrundlage und einer missionarischen Einsatz und Eifer ohnegleichen. Einer unserer Mitarbeiter, Ralf Wiegand, ist als Landwirt in Arba Minch, das ist eine Stadt tief im Süden Äthiopiens. Und diese Stadt hat mit ihrem kleinen Kirchenbüro, das geht alles ganz schlicht zu, wissen Sie, das sind ein paar Leute, die müssen zu Fuß laufen, da hat man kaum ein Telefon oder gar kein Büro. Das braucht ja eine Gemeinde Jesu, auch gar keine großen Strukturen. Aber sie haben den Auftrag, für den ganzen Süden und Südwesten Äthiopiens zuständig zu sein. Das ist ein riesenhaftes Gebiet. Und der Samuel Gembo, der diese Kirchenprovinz leitet, der hat von Anfang an gesagt, mir sind diese vielen heidnischen Stämme, die es in diesem Gebiet gibt, noch so ein Anliegen, dass dort das Evangelium von Jesus verkündigt wird. Das ist heute ein Gebiet von Afrika, wie es sonst wahrscheinlich keins mehr gibt, völlig abgeschirmt durch 3000 Meter hohe Berge, dann durch eine Wildnis, dann durch den nahen Bürgerkrieg im Südsudan, ein sehr gefährdetes Gebiet. Und dort leben lauter Nomadenstämme, die noch im ganzen Geisterglauben behaftet sind. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Missionar Büssler von der Deutschen Missionsgemeinschaft. Der hat ja unter den Gucci so viel erlebt. Auch einer unserer Mitarbeiter war daran beteiligt, was unter den Gucci's aufgebrochen ist. Ein Volk, das lebt in Armut mit schmutziger Milch und Trichinenfleisch und in allem Elend ist und dort auch gar keine Hoffnung mehr hat. Und auf einmal, man kann es gar nicht richtig erklären, die Gucci's hatten immer einen Glauben unter ihren Volksmärchen, von einem großen, ein großer Vogel würde kommen. Die hatten so wie bei uns Märchen und da haben sie immer erzählt, wir warten auf einen großen Vogel und dort kommen Befreier, die uns eine wichtige Nachricht verkünden. Es ist merkwürdig, wie unser Herr das vorbereitet hat, als die ersten Missionare mit dem Hubschrauber kamen, war das für die Gucci's ein ganz großes Erleben. Die Gucci's waren sehr feindselig. Sie haben die Opfer ihrer Feinde auf grausamste Weise verstümmelt. Das kann man gar nicht erzählen, was sie mit denen alles gemacht haben. Und die Büssler sind da oben gewesen und ich habe leider diese nie besuchen können. Sie haben mir gerade bei meiner letzten Reise noch so angerufen, ich sollte das alles einmal sehen aus nächster Nähe. Nein, ich habe nur Zeit gehabt, noch zu den Stämmen im Südwesten zu kommen. Und dort haben mir die Leute noch, wie ich dort war, erzählt, diese scheußlichen Geschichten, dort wo schon Christen waren, in den Stämmen, in den Nomadenstämmen erzählten sie, dass gerade vor wenigen Monaten durch die Podis, auch wieder so ein Nomadenstamm, ein schrecklicher Überfall gewesen sei. Die haben von den Bürgerkriegen im Südsudan alle so Kalaschnikow-Maschinenpistolen und die haben also den Nachbarstamm überfallen, um das Vieh zu rauben, haben 1500 Frauen, Männer und Kinder einfach niedergemacht. Und das war so eine Bedrohung, dass die zurückgegangen sind, ihre Dörfer verlassen haben, die anderen Stämme, aber in den Gemeinden hat man gebetet und hat gesagt, Jesus, du hast doch die Möglichkeit, dass wir die Herzen dieser Podis erreichen mit dem Evangelium. Aber es war ja kein Gedanke dran, wenn die so blutig vorgehen. Es ist jetzt ein Jahr her, da sind die ersten Boten der Podis gekommen zum Nachbarvolk und haben sie gebeten, schickt uns auch Boten des Friedens. Wir wollen diese Botschaft kennenlernen. Der Grund war, die Regierung hat die Häuptlinge ins Gefängnis gelegt, weil die diesen großen mörderischen Überfall gemacht haben. Und jetzt waren die Leute endlich so mutig. Und die ersten Missionare sind hinübergegangen. Sie waren vom Volk der Meen, das auch erst 1990 die ersten Missionare bekam. Dort kam es zu großen Massenbekehrungen von Zehntausenden. Wir hatten auch einen Landwirtschaftsmann dort, der Aufforstungsarbeiten bei den Meen gemacht hat. Wir haben das so hautnah mitbekommen, wie die Bibel dort in diese Sprache übersetzt wurde. Und jetzt haben die Meen, die gerade als Christen geworden waren, 10 Missionare ausgesandt. Wir haben gleich am Anfang gesagt, wir stellen für 5 Missionare monatlich 50 Mark zur Verfügung, dass die bezahlt werden können. Und erst später haben wir erfahren, dass 5 Missionare der Äthiopier hinübergegangen sind, ohne dass sie jeden Pfennig Geld für ihren Lebensunterhalt bekommen haben. Das ist der Geist, wie sie das machen, unter den Podis. Und wie die ersten Podis zum Glauben kamen, hat ein alter Missionar in Australien, Dick McLellan, der einst unter den Podis gearbeitet hat, gesagt, das muss ich nochmal sehen, ich bin 71 Jahre alt, ist nochmal hingereist, ich kann das nicht glauben, dass die Podis sich fürs Evangelium öffnen. Und kam dorthin zu den Podis, ihm wird nochmal alles lebendig, er war damals schwer krank an Malaria und sein einheimischer Evangelist hat gesagt, du bist krank, ich gehe schon los und evangelisiere den Podis. Und dieser Evangelist wurde damals vor 25 Jahren totgeschlagen. Daraufhin hat der Missionar McLellan die ganze Arbeit abgebrochen. Und wie er jetzt zum Besuch wieder herkam, nach 25 Jahren, kommt ein alter Podi rein und sagt, du warst vor 25 Jahren da. Ich habe dich reden hören, ich habe deine Worte nicht vergessen. Und heute will ich dir sagen, ich will Jesus nachfolgen. Ich habe in 25 Jahren nicht das machen können, was ich hätte machen müssen, was mir die innere Stimme gesagt hat. Ich bin so froh, dass du noch einmal gekommen bist. Und da sieht man, wie etwas aufbricht vom Evangelium. Wir haben einen Berliner Krankenpfleger ganz tief in den Südwesten gesandt, zu dem Volk der Mursi. Das sind diese, die die Unterlippe durchbohren und dann so ganz große Holzpflöcke einlegen. Die Mursi sind ganz feindlich gesonnen. Da kann man überhaupt nicht hin. Die Mursis laufen natürlich noch nackt herum. Sie haben oft so ein Tuch, das sie davor tun, wenn man sie etwa fotografiert. Und der Thomas Cooley, ein Junggeselle, der da drunten ist, der ist hingegangen, für die SAM, für die Mission war es schwierig. Sie hatten 10 Jahre lang einen Australier, einen Amerikaner, der dort unten arbeitete und keine Frucht hat sich gezeigt. Und dann hat man gesagt, jetzt besetzt man diese Stelle noch mit einem Gesundheitshelfer, mit einem Krankenpfleger, und der Thomas Cooley von unseren christlichen Fachkräften ist dann dorthin gegangen, der ist bis heute da unten ganz allein. Das ist unendlich weit, da kommen sie nicht hin. Man kann ihn eigentlich nur mit dem Flugzeug erreichen. Das ist aber dort in Äthiopien schwer, weil bis heute keine Missionsfluggesellschaft in Äthiopien fliegen kann. Und der Thomas Cooley harrt da unten aus. Und das Wunderbarste, was ihm geschenkt wurde, dass in den ersten Tagen seines Dortseins die ersten Mursi kamen und Jesus nachfolgen wollen. 200 haben sich bekehrt. Nicht durch den Thomas Cooley. Es war wieder die Frucht der alten Missionare, die aufging. Und als ich da unten hinuntergereist bin, wir waren noch weit entfernt von dort in der nächstgrößten Provinzstadt, da hat unser Missionar gesagt, halt mal, ich sehe gerade den Lastwagen von der Mission, das ist so ein Mercedes-Lastwagen, sind die gerade hier? Und dann hat man den Fahrer ausfindig gemacht, das ist so eine kleine Provinzstadt. Also, ja, ich fahre morgen runter, da bin ich mit dem LKW mitgefahren, über die hohen Berge, und wir hatten gerade die Hilfslieferungen. Das waren Mittel, die wir von Hilfe für Brüder zur Verfügung gestellt haben, denn bei den Mursi war eine große Hungersnot ausgebrochen. Und die Leute der Mursi, die natürlich noch im alten Geisterglauben waren, sagen, ihr seid schuld, ihr habt nicht am Regenzauber euch beteiligt. Und ich kann Ihnen sagen, als wir dort unten ankamen, ich bin zuerst erschrocken, wie diese nackten Männer mit ihren Kalaschnikow-Maschinenpistolen auf uns zugestürmt sind, wie sie den Wagen abgeladen haben, genaue Listen geführt haben und dann diese Lebensmittel verteilt haben, was das für ein Zeugnis war, wir sind nicht verlassen. Jesus lässt uns auch in der Not nicht allein. Was das für ein Zeugnis für die Ungläubigen war dort, dass wir helfen und als Christen zusammenstehen. Ich will Ihnen zum Schluss nur noch ein paar Sachen sagen. Ich bin dort dann von dem Samuel Gembo noch durch diese Stämme gebracht worden. Bei den Hamach ist der Geisterglaube so furchtbar. Auch diese schreckliche Sitte der Indianer, wenn Zwillinge geboren werden, müssen sie den Göttern geopfert werden. Sie werden in die Sonne gelegt, bis die wilden Tiere sie holen. Die Frauen werden durchgepeitscht. Die Frauen der Hammer haben alle solche ganz dicken Wülste auf den Rücken. Von dem Prügeln der Männer. Es gibt, wenn Sie mal gucken, in den Bahnhofsbuchhandlungen von Angela Fischer, einer Amerikanerin, einen großen Bildband über die Völker Äthiopiens. Das können Sie die ganzen Bilder nachlesen von den Mursi, von den Meen, von den Gutschis und so weiter. Und da ist ein einheimischer Evangelist in den Ort Shanko gezogen. Abel. Und da ist kein Gläubiger gewesen. Und nach wenigen Wochen haben sie ihn totgeschlagen. Und gerade wie der Abel totgeschlagen war, war der Samuel Gembo mit 2 anderen Evangelisten in der Nachbarstadt. Und da kam die Nachricht und sie klopfen da ins Fenster, wo die übernachten, Abel ist tot. Und dann sind sie mit den neuen Evangelisten, die ausziehen wollten, dorthin gegangen zur Beerdigung. Und am offenen Grab hat der Samuel Gembo nochmal die anderen gefragt, wollt ihr gehen, wenn das euer Leben kostet? Die haben gesagt, ja. Und dann hat er sie am offenen Grab eingesegnet für den Dienst. Ich bin im Ort Shanko gewesen, da war der Evangelist Kaleb. Nur 2 Christen gab es bis dort. Und ich sag, wisst ihr die Mörder? Ich sag, wir vermuten, dass sie da dazwischen leben. Das heißt, du keine Angst. Sagte, ich erfahre doch die Hand des Herrn. Wir haben jetzt auch so gelitten an der Trockenheit. Und dann wurden Lebensmittel verteilt. Und im Dorf sagte man mir in Shanko, du kriegst nichts, du bist nicht von hier. Und dann bin ich aufs Feld gegangen und habe gesagt, Herr Jesus, du musst mich durchbringen. Und wie ich zurückkam, haben sie mir einen Sack Mais hingestellt. Ich habe niemand die Geschichte sonst erzählt, dass mich der Herr versorgt, auch in diesem Dienst, ich weiß es. Auch in anderen Gebieten sind solche Evangelisten umgekommen, aber dieser Geist dieser Pioniere imponiert mir, die dort die letzten vom Evangelium noch nicht erreichten Völker mit der frohmachenden Botschaft von Jesus erreichen. Und das ist eine wunderbare Nachricht und gehört zu dem, was ich Ihnen am Sonntagabend erzählen wollte, dass diese Welt offen ist fürs Evangelium und dass in diesen Tagen die letzten Völker der Welt erreicht werden. Ein alter Mann mit 80 Jahren, der war unter einem Volk der Borana gereist. Da gibt es 1 Million, die zu diesem Nomadenvolk reisen. Und er hat zu mir gesagt, ich habe 7 Plätze gefunden. Wir brauchen Evangelisten und wir haben die nicht. Betet doch mit uns für diese Evangelisten. Diese Menschen dort suchen nach Heil und nach Frieden. Und sie halten es in dieser schrecklichen Knechtschaft der dunklen Geister nicht mehr aus. Ich wollte Ihnen das als Ermutigung und als Freude erzählen. Und wenn Sie aus der Fülle der vielen Eindrücke nur ein paar Spuren behalten, dann soll das auch genug sein und soll Sie erfreuen. Diese Sachen von heute, die habe ich in einem Sonderdruck, den habe ich nicht hier, den kann man bei uns im Werk anfordern von diesen Missionaren. Und die anderen Geschichten von dem Roland Bingham, die finden Sie in dem Buch Jenseits der endlosen Meere.